NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages und das sind unsere Themen. Kommunalwahlen im Nordkosovo gescheitert, dazu auch der Kommentar. Uli Hoeneß muss sich wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Prozessauftakt gegen den ägyptischen Präsidenten Morsi. Die Koalitionsverhandlungen in Berlin gehen weiter. Auch der Streit um eine mögliche Anhörung von Edward Snowden. Ein falscher Arzt wurde in den Niederlanden angeklagt. Und 1500 Kunstwerke der klassischen Moderne konnten in München sichergestellt werden. Im Studio Ferdinand Klien. Nach gewalttätigen Übergriffen serbischer Extremisten während der Kommunalwahlen im Nordkosovo hat NATO-Generalsekretär Rasmussen eine Verkleinerung der Kosovo-Truppe des Bündnisses ausgeschlossen. 5000 KFOR-Soldaten bleiben dort stationiert, unter ihnen auch 700 aus Deutschland. Ralf Borchardt mit den internationalen Reaktionen auf die Ausschreitung.
Alle, die am Wahlprozess beteiligt waren, haben die Gewalt im Nordkosovo verurteilt. Serbische Politiker vor Ort, die Regierungen in Pristina und Belgrad, die EU, die Wahlbeobachter stellte, die OSZE, die Wahlen mit organisierte, die NATO, deren KFOR-Soldaten eingreifen und die zum Teil beschädigten Wahlurnen sichern mussten. Doch einen genauen Plan, wie es weitergeht, hat bisher offenbar niemand. Sollen die Wahlen im Nordkosovo, zumindest in Nordmitrovica, wo es zu den heftigsten Ausschreitungen kam, wiederholt werden? Wenn ja, wann und unter welchen veränderten Bedingungen? Bisher gibt es keine Antwort. Jean-Claude Schlumberger, Leiter der OSZE-Mission im Kosovo, schildert die Ausschreitungen.
At 5 o'clock a group of masked men.
Um 5 Uhr nachmittags startete eine Gruppe maskierter Männer einen Angriff auf den Wahlprozess, so Schlumberger. Sie stürmten zunächst 16 Wahllokale in einer Grundschule in Nordmitrovica. Sie zerstörten Wahlurnen und griffen unsere Wahlhelfer mit Tränengas an. Ähnliches passierte in 2 anderen Wahlzentren in Nordmitrovica.
In Mitrovica North.
Für Oliver Ivanovic, unabhängiger serbischer Bürgermeisterkandidat in Nordmitrovica, ist klar, die Wahl im Norden muss wiederholt werden. Auch in anderen Gemeinden sei es zu Ausschreitungen gekommen. In dem Augenblick, in dem die Beobachter und die Organisatoren der OSZE die Wahllokale auf diese Weise verlassen müssen, wenn Wahlurnen zerstört werden, gibt es keinen anderen Ausweg, als die Wahlen zu annullieren und neue anzusetzen. Ich weiß nur nicht wann, denn sie innerhalb der gesetzlichen Frist von 4 Wochen anzusetzen, wäre nicht ratsam. Ich glaube nicht, dass sich die Situation innerhalb von 4 Wochen so weit verändert, dass wir zu demokratischen Wahlen antreten können. Der Regierungschef des Kosovo, Hashim Thaci, wollte die Wahlen keineswegs als Misserfolg werten. Er sprach vor Parteianhängern davon, dass 14 Jahre nach dem Kosovo-Krieg erstmals das gesamte Land gewählt habe und auch der Norden nun integriert sei. Bei diesen Wahlen hatten wir 2 Ziele, so Thaci wörtlich. Dass das Kosovo den europäischen Test besteht, freie, faire und demokratische Wahlen zu organisieren. Das 2. Ziel war, dass die Wahlen auf dem gesamten Gebiet des Kosovo abgehalten werden. Das wurde zum ersten Mal nach 14 Jahren ermöglicht. Es gab auch ein paar Vorfälle mit einigen Extremisten im Norden. Aber ich danke den Wahlteilnehmern und ermutige sie, weiter das institutionelle und demokratische Leben im Land aufzubauen. Zwar verlief die Wahl im größten Teil des überwiegend von Albanern bewohnten Kosovo störungsfrei, doch ohne eine klare Stellungnahme zur Gewalt im Norden und eine Strategie zum weiteren Vorgehen stehen alle Beteiligten als Verlierer da.
Nach den gescheiterten Kommunalwahlen, welche Zukunft hat das Kosovo? Hören Sie den Kommentar von Carla Engelhardt.
Serbische Nationalisten haben die Lokalwahlen im Nordkosovo zum Scheitern gebracht. Eine Handvoll radikaler Serben schikanierte serbische Wähler, internationale Wahlhelfer und zertrümmerte Wahlurnen. Von regulären Wahlen kann keine Rede sein. Der zwischen Brüssel, Belgrad und Pristina abgestimmte Plan, die serbische Bevölkerung im Nordkosovo durch Wahlen in den Staat Kosovo zu integrieren, ist fehlgeschlagen. Dabei wurde den Serben im Norden vorab viel zugestanden. So erhielten alle serbischen Gemeinden im Kosovo weitgehende Selbstverwaltungsrechte. Rechte, von denen die Serben im Süden schon längst profitieren. In der ehemaligen serbischen Provinz Kosovo, nur halb so groß wie Hessen, stellen Serben heute nicht mal mehr 5% der Gesamtbevölkerung. Das sind, je nach Lesart, gerade mal 80.000 bis 120.000 Menschen. Eine Minderheit, die im Norden des Kosovo jedoch eine Mehrheit ist. In Europa sind die Serben im Kosovo derzeit eine der privilegiertesten Minderheiten überhaupt. Denn von ihnen hängt die europäische Zukunft zweier Länder ab, beide ausgesprochene Macho-Gesellschaften. Ausgerechnet eine Frau, die sonst eher machtlose EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton, schaffte es, die beiden verfeindeten Nachbarn wieder an einen Tisch zu bringen und ihnen in 10 Verhandlungen Zugeständnisse abzutrotzen. Belgrad musste dabei zwar den Staat Kosovo nicht anerkennen, aber mit Pristina auf Augenhöhe verhandeln. Beide brauchen geklärte Verhältnisse in der Grenzregion, wenn sie der Europäischen Union näher kommen wollen. Und jetzt? Den Ausgang der Wahlen im Norden anzuerkennen ist unmöglich. Eine Wiederholung der Wahlen unvermeidlich. Praktisch wäre sie schon am 1. Dezember machbar, wenn anderswo im Kosovo sowieso Stichwahlen stattfinden. Zuvor könnten die Randalierer unter den serbischen Nationalisten festgesetzt werden, denn sie sind nun keine Unbekannten mehr. Schließlich wurden sie beim Einschüchtern der Wähler gefilmt. Eine Wiederholung der Wahlen ist eine Chance für alle. Die verängstigten, aber wahlwilligen Kosovo-Serben sehen, dass die radikalen Nationalisten nicht einfach so durchkommen. Die internationale Schutztruppe im Kosovo könnte endlich beweisen, dass sie schützt und die vielen Steuermillionen wirklich wert ist. Und Brüssel, Belgrad wie Pristina könnten an ihrem Plan, durch Wahlen die Verhältnisse zu ändern, festhalten. Einen Plan B haben sie sowieso nicht.
Carla Engelhardt kommentiert der Mächte des Tages von NDR Info und WDR 5. Uli Hoeneß ist ein mächtiger Mann im deutschen Fußball. Nun muss der Präsident des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München sich vor Gericht wegen Steuerhinterziehung verantworten. Hoeneß hatte sich zu Jahresbeginn per Selbstanzeige offenbart. Die Richter haben trotzdem die Anklage der Staatsanwaltschaft zur Hauptverhandlung zugelassen. Aus München meldet sich Wolfgang Schrag.
Wenn einem Uli Hoeneß der Prozess gemacht wird, dann spricht die halbe Republik darüber. Der 61-Jährige ist nicht nur Präsident des Fußballvereins und Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern AG, sondern auch einer, auf dessen Meinung viele Wert gelegt haben. Er bekam Termine beim bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer oder bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und deshalb wurde Regierungssprecher Steffen Seibert heute nach seinen Gefühlen gefragt, wenn sich Uli Hoeneß nun vor Gericht verantworten muss. Doch Seibert reagierte kühl.
Das sind rechtsstaatliche Abläufe, die wir hier nicht mit Gefühlen zu kommentieren haben. Der Rechtsstaat nimmt seinen Lauf.
Der Rechtsstaat, das ist an diesem Tag das Landgericht München II. Das hat heute Morgen verkündet, die Anklage der Staatsanwaltschaft wurde in vollem Umfang zugelassen. Das heißt, Uli Hoeneß muss sich ab 10. März wegen Steuerhinterziehung verantworten. Dann wird an 4 Tagen verhandelt, wie viel Steuern er dem Finanzamt schuldet. Und davon hängt dann auch ab, ob er mit einer Bewährungsstrafe davon kommt oder nicht. Zwar hatte Hoeneß eine Selbstanzeige erstattet, aber diese hat offensichtlich nicht ausgereicht, damit das Verfahren gegen ihn eingestellt werden konnte. Hoeneß, der zusammen mit der Mannschaft zum Champions-League-Spiel am Dienstag nach Pilsen gereist ist, sagte dazu:
Zunächst ist mal dazu zu sagen, dass man damit rechnen musste, ob mir das passt oder nicht. Ich bin überrascht, dass unsere Selbstanzeige von den Behörden bis heute nicht als wirksam erachtet wird. Wir werden bis zum Prozess im März alles tun, um das Gericht von unseren Argumenten zu überzeugen.
Im Laufe der letzten Monate waren immer mehr Details ans Licht gekommen. Uli Hoeneß habe ein Konto bei der Privatbank von Tobel in Zürich. Von dort habe er exzessiv Spekulationsgeschäfte betrieben. Das Geld, mehrere Millionen, habe ihm der verstorbene ehemalige Adidas-Chef Robert Louis Dreyfus zur Verfügung gestellt. Klar ist nur, die Gewinne hat Hoeneß nicht versteuert. Geholfen hätte das Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz, das aber Ende des vergangenen Jahres gescheitert ist. Im Januar 2013 wollte er dann möglichst schnell reinen Tisch machen und hat die Selbstanzeige verfasst. Doch da wohl nur wenige Unterlagen zur Verfügung standen, musste die Steuerschuld geschätzt werden. Doch ist die Selbstanzeige nur dann gültig, wenn sie vollständig ist. Daran hatten Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft offenbar ihre Zweifel. Deshalb wurde im März sein Haus durchsucht und Hoeneß ein Haftbefehl eröffnet, der nur gegen eine Kaution außer Kraft gesetzt wurde. Und trotzdem blieb alles beim Alten. Hoeneß ist nach wie vor Aufsichtsratschef der FC Bayern AG und Vereinspräsident.
Nach Ägypten. Mohamed Morsi ist der erste demokratisch gewählte Präsident des Landes. Doch am 3. Juli wurde er vom Militär gestürzt. Seit heute muss er sich sogar in einem Strafprozess verantworten. Neben ihm werden 14 weitere Funktionäre seiner Muslimbruderschaft wegen angeblicher Tötung von Demonstranten angeklagt. Doch ein Chaos im Gerichtssaal führte zu einer Vertagung in den Januar. Björn Blaschke über ein arabisches Drama.
Von Anfang an waren die Tumulte zu erwarten. Ein paar hundert, vielleicht tausend Anhänger von Mohamed Morsi versammeln sich bereits am Morgen vor der Polizeiakademie von Kairo, in der das Verfahren gegen den entmachteten Präsidenten eröffnet werden soll. Polizeihundertschaften und Stacheldrahtrollen hindern die Morsi-Anhänger weiterzukommen. Frauen und Männer skandieren Parolen für Morsi, manche tragen Fotos von ihm vor sich her, so wie dieser Student. Ich bin der Meinung, dass sie unseren Präsidenten nicht vor Gericht stellen dürfen. Auf der anderen Seite ist Militärchef Abdel Fattah al-Sisi, der überall Menschen tötet. Er schiebt es den Muslimbrüdern in die Schuhe, obwohl die Brüder unschuldig sind. Sie tun doch nichts Böses. Ich bin nicht sicher, ob der Präsident, also Morsi, schon da ist. Sie sind doch alle Lügner. Polizeihubschrauber kreisen in der Luft. Vielleicht wird Morsi gerade eingeflogen. Offizielle Prozessbeobachter müssen durch zwei Kontrollen. An der letzten haben sie Aufnahmegeräte, Mobiltelefone und Kameras abzugeben. Zwei weitere Kontrollen folgen. Erst dann kommt man in den Gerichtssaal. Es ist ein umgebauter Hörsaal der Polizeiakademie, ursprünglich hergerichtet für den Prozess gegen Morsis Amtsvorgänger Hosni Mubarak. Die Richter sind noch nicht im Saal, als die Angeklagten, neben Morsi 14 weitere hochrangige Mitglieder der Muslimbruderschaft, bereits lauthals den Sturz des amtierenden Regimes fordern. Als die Richter den Saal betreten und das Verfahren formal eröffnen, geht es weiter. Der Vorsitzende ruft einzeln die Angeklagten auf. Mohamed Morsi antwortet: Ich bin Dr. Mohamed Morsi, der Präsident der Republik. Ich bin der rechtmäßige ägyptische Präsident. Morsi wirkt entspannt, lächelt aus dem frisch gestutzten Vollbart. Als einziger der Angeklagten trägt er nicht die übliche Kleidung eines Angeklagten, einen einfachen weißen Zweiteiler, sondern einen blauen Anzug. Der Richter fordert, dass er sich umziehe, sonst sei es eine Missachtung des Gerichts. Morsi antwortet: Ich bin dein Präsident, ich lehne dieses Verfahren ab. Immer wieder rufen einige der vielleicht 300 Prozessbeobachter in den Saal Parolen für oder gegen Morsi. Ein paar Journalisten halten Bilder eines Kollegen hoch, der am Präsidentenpalast umgekommen ist, am 5. Dezember. Mindestens 8 weitere Menschen sollen seinerzeit eines gewaltsamen Todes gestorben sein. Mehr als 50 wurden verletzt. Es war eine Straßenschlacht zwischen Anhängern und Gegnern Morsis. Und der damalige Präsident soll seine Leute aufgestachelt haben. Dafür steht Morsi vor Gericht. Doch zur Verlesung der Anklageschrift kommt es an diesem ersten Prozesstag gar nicht mehr. Das Verfahren wird vertagt. Es ist zu chaotisch. Draußen, vor dem Gelände der Polizeiakademie mit dem improvisierten Gerichtssaal, klagen die Anhänger des entmachteten Präsidenten. Darüber, dass der Prozessauftakt nicht im Fernsehen übertragen wurde und darüber, dass Morsi unfair behandelt würde.
Zurück nach Deutschland zu den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Die Themen heute: Internet in die ländlichen Regionen bringen, Rentenbeiträge nicht senken und eine bessere Pflegeversicherung. Kommt es zur Bildung einer großen Koalition? Peter Mücke über Streitpunkte und Kompromisslinien auch in der PKW-Maut.
Auch wenn Ilse Aigner dem künftigen Bundeskabinett nicht mehr angehören wird, die Politik der sich abzeichnenden Großen Koalition fasste sie heute Nachmittag schon mal ganz gut zusammen.
Unser Ziel ist, wir wollen den Kuchen, den es in Deutschland zu verteilen gibt, auf jeden Fall größer und besser machen. Dann kann jeder Einzelne auch ein größeres und ein besseres Stück davon erhalten.
Beispiel 1, Wirtschaftspolitik. 1 Milliarde Euro soll der Staat in den Ausbau des schnellen Internets investieren, jedes Jahr, sagt der SPD-Wirtschaftsminister. Verhandlungsführer Hubertus Heil.
Wir wollen schnell das Internet in ganz Deutschland, nicht nur in Ballungszentren, sondern auch in ländlichen Räumen. Dazu ist es notwendig, dass der Staat sich engagiert, weil es sich für einzelne Netzbetreiber in vor allen Dingen ländlichen Regionen betriebswirtschaftlich nicht rechnet, auszubauen.
Und deshalb soll eben der Staat in die Tasche greifen, auch wenn dieser Vorschlag, wie alle Verhandlungsergebnisse, erstmal unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Beispiel 2, die Rentenpolitik. Auch hier soll der Kuchen größer werden.
Da wir eine Fülle von Fragen haben, die in dem Zusammenhang zu regeln ist, ist es aus unserer Sicht und angesichts der erst jüngst vollzogenen Beitragssenkung richtig, jetzt auf die Absenkung zu verzichten, um hier nicht da in einen fragwürdigen Zickzackkurs zu geraten.
Sagt CDU-Generalsekretär Gröhe. Und auch SPD-Kollegin Nahles hat schon signalisiert, die eigentlich laut Gesetz fällige Beitragssenkung soll ausfallen. Größere Stücke vom Rentenkuchen sollen dann die Frauen bekommen, die vor 1992 Mütter geworden sind. Auch eine Solidar- und Lebensleistungsrente gegen Altersarmut steht auf der Wunschliste. Beispiel 3, die Pflegeversicherung.
Das ist ganz klar, wir brauchen mehr Pflegekräfte, wir brauchen eine Entbürokratisierung, wir brauchen einen, sage ich mal, flexibilisierten Pflegebegriff, das ist klar. Aber wie man das im Detail macht und zu welchem Bedarf das bei den Kosten führt, da haben wir noch keine Einigung. Da bitte ich auch um Verständnis, dass ich darüber nicht öffentlich spekulieren möchte.
Sagt SPD-Verhandlungsführer Lauterbach noch, doch eigentlich ist man sich schon einig, dass es nicht ohne Beitragserhöhungen in der Pflegeversicherung gehen wird. Von 0,5 Prozentpunkten ist die Rede. Das vierte Beispiel ist da schon kniffliger. Die PKW-Maut, das Lieblingsprojekt der CSU. Wäre da nicht die Aussage der Bundeskanzlerin?
Die Bundeskanzlerin war immer gegen eine zusätzliche Belastung inländischer Autofahrer. Dieses ist sehr deutlich geworden.
Sagt Regierungssprecher Seibert und verschweigt, dass die Kanzlerin noch deutlicher geworden ist. Eine PKW-Maut werde es mit ihr nicht geben, hatte sie noch im Fernsehduell verkündet. Eine Aussage, die Seibert jetzt mühsam wieder einfangen muss.
Ich habe Sie auf den Gesamtzusammenhang des Duells hingewiesen. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass das jetzt Gegenstand der Koalitionsvereinbarung ist und deshalb von mir auch nicht kommentiert werden kann.
Wohl aber vom Verkehrsministerium, das räumte heute ein, schon mal verschiedene Modelle durchzurechnen. Ministeriumssprecherin Bethke.
Es ist so, es werden natürlich Überlegungen angestrengt, aber wie gesagt, also konkrete Konzepte gibt es eigentlich noch nicht.
Eigentlich, aber eigentlich ist auch schon klar, auch hier soll der Kuchen größer werden für bessere Straßen und Schienen.
Soll Edward Snowden in Moskau oder in Berlin zu seinen Enthüllungen befragt werden oder gar Asyl bekommen? Darüber streiten Unionsvertreter auf der einen und SPD, Grüne sowie Linke auf der anderen Seite. Die Bundesregierung möchte offenbar das Verhältnis zu den USA nicht belasten, obwohl Washington beim globalen Lauschangriff viele Rechte verletzte. Heute ging die Diskussion weiter. Ein Bericht von Annika Sippür.
Welche Verantwortung hat Deutschland für den ehemaligen NSA-Mitarbeiter Snowden? Auch wenn der bereit ist, bei der Aufklärung der Späh-Affäre zu helfen, gäbe es keinen Grund, Snowden Asyl zu gewähren, meint Regierungssprecher Seibert.
Die Frage ist im Juli von der Bundesregierung geprüft worden. Damals sind Auswärtiges Amt und BMI übereinstimmend zu der Auffassung gekommen, dass die Voraussetzungen für eine Aufnahme nicht vorliegen. Deswegen gibt es jetzt für die Bundesregierung keinen Anlass, sich damit erneut zu befassen.
Snowden hat angeboten, sich zur Späh-Affäre befragen zu lassen. Nur wo? In Russland oder in Deutschland? Für CDU-Generalsekretär Gröhe stellt sich diese Frage gar nicht.
Wenn es um die Frage geht, wie wir nutzen das Wissen von Herrn Snowden einerseits und andererseits auf den Umstand Rechnung nehmen seines Aufenthaltsstatus, so kann ich nur feststellen, dass jedenfalls sein Anwalt erklärt hat, dass eine solche Aussage ihm nur in Russland möglich ist.
Ob und wo Snowden befragt werden könnte, das solle das für die Nachrichtendienste zuständige parlamentarische Kontrollgremium entscheiden, so Gröhe. Für die Grünen ist dagegen klar, Snowden muss nach Deutschland oder in ein anderes europäisches Land kommen. Parteichef Özdemir.
Wenn man Herrn Snowden freisprechen lassen möchte, und darum geht's ja, dass er das Wissen, das er hat, mit uns teilt und Abgeordnete die Möglichkeit haben, Nachfragen zu stellen, dann kann das eigentlich nur stattfinden unter dem Dach einer Demokratie, wo es Meinungsfreiheit gibt und wo man anschließend nichts zu befürchten hat für das, was man gesagt hat.
Wie aber soll sich Snowden wo aufhalten können? Die Grünen meinen, es brauche nicht unbedingt ein Asylverfahren. Es gäbe auch andere Aufenthaltsmöglichkeiten bei politischem Interesse. Im Fall Snowden gehe es nämlich nicht nur um die Aufklärung der Späh-Affäre, so der Grünen-Abgeordnete, der Snowden in Moskau besucht hatte, Ströbele.
Es geht auch darum, was machen wir mit diesem Menschen, der unendlich viel riskiert hat, bis heute riskiert. Da haben wir eine moralische, eine humanitäre Verantwortung, dass dieser Mensch geschützt wird.
Auch die Linke sieht die Bundesregierung in der Pflicht. Wenn die aber Snowden keinen sicheren Aufenthalt gewähren wolle, egal welcher Art, dann könne der Bundestag nachhelfen, so der linken Vorsitzende Rixinger.
Wir haben dort klare Verhältnisse. drei Parteien wollen, dass Snowden den entsprechenden Schutz in Deutschland bekommt. Das ist ein ganz klares Mehrheitsverhältnis von 320 zu 11. Dieses Mehrheitsverhältnis könnte sofort umgesetzt werden.
Wären da nicht noch die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD?
Fehldiagnosen unterlaufen Ärzten immer wieder, doch der Fall des Neurologen Ernst Janssen wiegt schwer. Er soll zum Teil absichtlich bei Dutzenden Patienten falsche Diagnosen wie Alzheimer gestellt und ihnen dadurch schwere körperliche und seelische Schäden zugefügt haben. Ab heute steht er in den Niederlanden vor Gericht. Das Dossier der Anklage umfasst 25.000 Seiten. Lothar Katzmierzak informiert.
Ja, gut, hin und wieder habe er den Rezeptblock eines Kollegen benutzt, um sich selbst Medikamente zu verschreiben, gestand der Angeklagte zum Auftakt des Prozesses. Das sei vielleicht nicht richtig gewesen, aber sicher auch kein Diebstahl, so der frühere Mediziner. Mit den Rezepten habe er sich Schlafmittel besorgt, um seine Tablettensucht zu stillen. Diese Abhängigkeit von Medikamenten sei auch der Grund dafür, dass er als Neurologe vielleicht mal Fehler begangen habe. Absicht könne ihm aber nicht unterstellt werden. Ernst Janssen betrachtet sich demnach als Opfer einer Krankheit. Ab und an, so sagte er, habe bei ihm halt eine Schraube locker gesessen. Seinen einstigen Kollegen und Vorgesetzten wirft er vor, davon gewusst, ihm aber nicht geholfen zu haben. In dem wohl spektakulärsten medizinischen Strafprozess der niederländischen Rechtsgeschichte geht es konkret um 9 Fälle, in denen der einst angesehene Neurologe falsche Diagnosen gestellt und Patienten fehlerhaft behandelt haben soll, so wie den ehemaligen Sozialamtsmitarbeiter Freddy de Haan, der heute als Zuschauer im Gerichtssaal saß. Die Diagnose Alzheimer traf mich damals wie der Schlag. Ich war wirklich wie gelähmt. Wir haben dann unser Haus mit Verlust verkauft, mit dem Hintergedanken, dass ich in einem Apartment später besser versorgt werden kann. Im Februar 2004 nahm ich schließlich mehr oder weniger gezwungen Abschied von meiner Arbeit.
Abstand von meinem Werk.
Ernst Janssen verschrieb seinem Patienten ein Medikament, von dem dieser immer schwächer und kränklicher wurde. Erst später stellte sich heraus, dass de Haan gar nicht an Alzheimer, sondern unter einer schwachen Form von Epilepsie litt. Bis heute wartet das Opfer der fatalen Fehldiagnose vergeblich auf ein Wort des Bedauerns seitens des Arztes. In den Niederlanden haben sich mehr als 200 Menschen gemeldet, die Ähnliches erlebt haben wollen. Sie alle hatten Vertrauen zu einem Mediziner, der sogar im Fernsehen auftreten und über den Gesundheitszustand von Prinz Klaus spekulieren durfte. Janssen galt zwar als leicht arrogant und selbstverliebt, er ließ sich gerne als Professor anreden, obwohl er keiner war, aber fachlich sprach bis Ende der 90er Jahre nichts gegen ihn.
Ich glaubte diesen Neurolog. Ich
habe diesem Neurologen uneingeschränkt geglaubt, warum auch nicht. Ich hatte ihn als netten, wenn auch etwas verschrobenen Mann kennengelernt. Aber das Verschrobene kam eher dadurch, wie er sein Sprechzimmer eingerichtet hatte, mit Fotos vom Königshaus und anderen Dingen, die man eigentlich nicht in einer Praxis vermutet. Nachdem sich die Beschwerden und fragwürdigen Diagnosen häuften, wurde Janssen vor 10 Jahren als Klinikarzt in Enschede entlassen. Und obwohl er sich auf Druck seiner Standesgenossen aus dem niederländischen Ärzteregister streichen ließ, konnte er danach unbehelligt als Honorararzt an mehreren deutschen Kliniken weiter praktizieren, zuletzt in Heilbronn. Ein Austausch von Daten aus nationalen Ärzteregistern ist nicht üblich. Erst nachdem niederländische Journalisten den Skandal Anfang dieses Jahres publik gemacht hatten, ging ein Aufschrei der Empörung durch Europa. In Brüssel wird nun über eine schwarze Liste für Ärzte nachgedacht, gegen die in einem EU-Land etwas vorliegt. Für das Verfahren gegen Ernst Janssen sind 16 Prozesstage angesetzt. Das Urteil wird für Mitte Februar erwartet.
Der neue Flughafen in Berlin-Schönefeld sollte ursprünglich 2 Milliarden Euro kosten. Nach mehrfacher Verschiebung des Öffnungstermins herrscht noch immer viel Unklarheit über Versäumnisse und Verantwortung. Nach Medienberichten könnten am Ende sogar 5,7 Milliarden stehen. Der Flughafen-Sonderausschuss des Brandenburger Landtags tagte heute erneut in Potsdam. Die Abgeordneten erhofften sich von BER-Geschäftsführer Hartmut Medon Aufklärung. Thorsten Südow dazu.
Flughafengeschäftsführer Hartmut Medon bemüht sich im Brandenburger Landtag, ein positives Fazit von den ausstehenden Arbeiten auf dem BER-Flughafen in Schönefeld zu zeichnen. Die Arbeiten an der Brandschutzanlage seien auf gutem Weg und mit dem Bauordnungsamt abgestimmt. Einen Eröffnungstermin für den Flughafen nennt Medon nicht, aber für Januar erhofft er die Genehmigung, den Nordflügel des BER so umzubauen, dass für einige Monate ein Probebetrieb mit einigen Flugzeugen täglich ablaufen kann. kann.
Wir minimieren hier das Risiko, wir minimieren hier die Inbetriebnahmezeit oder optimieren die Inbetriebnahmezeit. Und ich bleibe dabei, wir haben hier die einmalige Gelegenheit, das zu tun. Also tun wir das auch, weil das einfach der bessere und sichere Weg ist. Wenn wir in Betrieb gehen, dann muss es auch funktionieren. Da guckt die ganze Welt zu.
Die Flughafengeschäftsführung soll bis Mitte Dezember einen belastbaren Finanzplan vorlegen. Dann werde man auch über mögliche Mehrkosten sprechen, sagt Brandenburgs Finanzminister Helmut Markow von der Linken. In diesem und im nächsten Jahr sei die Flughafengesellschaft liquide. Nach der Abberufung von Technikgeschäftsführer Horst Ammann setzen die BER-Gesellschafter Bund, Berlin und Brandenburg voll und ganz auf Hartmut Medorn als Manager des Flughafenprojektes.
2,5 Jahre war es ein Geheimnis für Behörden und die Bundesregierung. Nun wurde der Fund von etwa 1500 seit 1937 verschollenen Kunstwerken aus der Zeit der klassischen Moderne in München doch publik. Die Nationalsozialisten hatten für ihre Propagandaausstellung über entartete Kunst in München etwa 21.000 Werke der Moderne vor allem in Museen beschlagnahmt. Die jetzt gefundenen Werke konnten in der Wohnung eines offenbar verwahrlosten 80-Jährigen sichergestellt werden, dessen Vater einst Kunsthändler während des NS-Regimes war. Anne Willensdorf über den Sensationsfund der Nachkriegszeit.
Ein elegantes, anonymes, fünfstöckiges Wohnhaus direkt im Münchner Ausgeviertel Schwabing. Die Drei-Zimmer-Wohnung, eine von Dutzenden, ist jahrzehntelang ein ideales Versteck für den Schatz des 80-jährigen Sammlers Cornelius Gurlitt. Seine Nachbarn sind ahnungslos.
Da ist mir nichts aufgefallen. Ich weiß jetzt auch nicht, um was es geht, um Kunstschätze. Woher soll ich wissen, dass der gute Mensch da oben Picasso in seiner Wohnung hat?
Nee, habe ich nichts mitbekommen. Tut mir leid. Jetzt hat ich die Zeitung mitbekommen, halt natürlich. Den Mann kenne ich gar nicht und ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte dahinter.
Über 1 Milliarde Euro sollen die 1500 Kunstwerke wert sein, so Experten zum Magazin Focus, das die Geschichte recherchiert hat. Darunter verschollen geglaubte Noldes, Picassos und Kokoschkas. Allesamt sogenannte entartete Kunst aus den 20er und 30er Jahren, von den Nazis gehasst und zusammengerafft aus Museen und jüdischen und liberalen Familiensammlungen. Markus Krischer vom Magazin Focus hat versucht, den Sammler Cornelius Gurlitt zu treffen, aber der will sich nicht äußern.
Der ist ein zurückgezogener, möglicherweise auch in seiner Isolation gefangener Mensch, das kann ich nicht beurteilen. Aber er hat eben jetzt seit über 50 Jahren in der Wohnung mit den Bildern gelebt, lässt keinen in die Wohnung hinein, ist ja in München auch offiziell nicht gemeldet. Der Mann existiert in Deutschland offiziell nicht, hat keine Steuernummer, hat nie Rente gezahlt, hat keine Krankenversicherung, ist auch im Einwohnermeldeamt nicht zu erreichen. Der lebt mit seinen Bildern in seiner eigenen Welt.
Offenbar hat er das Erbe seines Vaters, eines bekannten Kunsthändlers, nach und nach versilbert. In der vermüllten und zugestellten Münchner Wohnung fehlten etwa Bilder aus den Rahmen. Laut Focus hat Gurlitt die Werke an Auktionshäuser verkauft und so seinen Lebensunterhalt bestritten. Die beschlagnahmten Werke seien alle in einem ordentlichen Zustand, zu Krischer. Zurzeit befinden sie sich in einem Lagerhaus des Zolls in München-Garching. Bei allem Jubel der Kunstwelt über den Fund, die juristische Lage rund um den Besitz ist mehr als vertrackt.
Die Bilder sind beschlagnahmt, aber die sind nicht enteignet, wie man jetzt vielleicht vermuten könnte. Das ist aber eine hochkomplizierte Angelegenheit. Denn beschlagnahmte Kunst aus dem Dritten Reich und geraubte Kunst, die wird eben nicht automatisch zurückgegeben. Die gehört zunächst mal demjenigen, der sie bis jetzt auch besitzt. Und das ist eben der alte, vielleicht auch etwas wunderliche Herr in München-Schwabing.
Dass der Kunstfund eine mindestens bundespolitische Dimension hat, macht das Statement von Merkels Sprecher Steffen Seibert deutlich, zum Wissen der Bundesregierung.
Sie ist seit mehreren Monaten über den Fall unterrichtet. Ich kann auch hinzufügen, dass die Bundesregierung die Staatsanwaltschaft Augsburg unterstützt durch Vermittlung von Experten auf dem Gebiet der sogenannten entarteten Kunst und auf dem gesamten Problemkreis NS-Raubkunst.
Morgen Vormittag will die ermittelnde Augsburger Staatsanwaltschaft deshalb Einzelheiten bekannt geben. Mit dabei auch die zuständige Berliner Kunsthistorikerin. Sie wird den Stand der Recherchen bekannt machen, weiß auch Fokusreporter Markus Krischer.
Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch eine Frage der Politik ist, in dieser Sache Druck zu machen. Die Gutachten liegen vor, die kunsthistorischen Gutachten liegen vor.
Der spektakuläre Münchner Kunstfund ist möglicherweise nur der Beginn eines Kunstkrimis mit mehreren Kapiteln. Denn offenbar wurden im Frühling 2011 nicht alle Bilder beschlagnahmt, die sich im Besitz des 80-jährigen Sammlers befinden. Es könnte noch ein weiteres Versteck geben. Im Herbst 2011 gelang es dem Münchner Sammler nämlich noch einen Max Beckmann für rund 850.000 Euro durch ein Kölner Auktionshaus versteigern zu lassen.
Soweit das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.